Mitte des 6. Jahrhunderts vor Christus, da war die Stimmung bei den Israeliten ziemlich mies, könnte man sagen. Eine geschichtliche Einordnung, es geht wieder um das Exil, da geht es ja häufig drum, kommt in den Predigten auch immer wieder vor. Es war so, dass 587 vor Christus die Babylonier, also wirklich ein riesiges und mächtiges Reich in Israel und Jerusalem eingefallen ist, dort alles zerstört hat, die Häuser, auch den Tempel, und dann einen großen Teil der Bevölkerung Israels mitgenommen hat nach Babylonien. Das heißt, Israel war im Exil, in der Ferne, weit weg von zu Hause, dort in Babylonien. Und noch recht am Anfang des Exils haben die Israeliten durch den Propheten Jeremia Worte von Gott gehört, und zwar, dass dieses Exil eine ganze Weile dauern wird. Also, dass sie sich nicht darauf einstellen, dass sie morgen wieder zurückkehren, sondern dass sie sich erstmal dort ein bisschen einleben sollen. Also sie bekommen tatsächlich den Auftrag, Häuser zu bauen und zu heiraten, Familie zu gründen, also dort auch ein Stück sesshaft zu werden. Weit weg von der Heimat, dort in der Fremde in Babylonien sollten sie sesshaft werden. Und durch den Propheten Jeremia bekamen die Israeliten von Gott aber auch ein ganz wunderbares Versprechen. Ich lese aus Jeremia 29, da steht: Denn ich sage euch, die Babylonier werden 70 Jahre herrschen. Und wenn diese Zeit um ist, werde ich Erbarmen mit euch haben. Dann lasse ich meine Verheißung in Erfüllung gehen und bringe euch wieder in euer Land zurück. Denn ich allein weiß, was ich mit euch vorhabe. Ich, der Herr, werde euch Frieden schenken und euch aus dem Leid befreien. Ich gebe euch wieder Zukunft und Hoffnung. Also ein ganz großes Versprechen, was Gott hier den Israeliten gibt und was denen auch Hoffnung und Mut für diese Zeit macht. Sie werden zurückkehren, Gott wird sie aus dem Leid befreien und wird sie in ihre Heimat zurückkehren und ihnen eine neue Zukunft schenken. Aber bis dahin sollte es dauern. Also haben die Israeliten angefangen, sesshaft zu werden. Sie haben Häuser gebaut, sie haben gearbeitet, sie haben geheiratet, Kinder bekommen. Was aber die ganze Zeit geblieben ist, in all der Zeit, ist die Sehnsucht. Die Sehnsucht nach der Heimat, die Sehnsucht nach Jerusalem und auch dem Tempel. Diese Sehnsucht blieb. Und so vergingen Jahre und Jahrzehnte, und irgendwann war diese Generation, die ursprünglich deportiert wurde, die war zum Teil schon gar nicht mehr, zum großen Teil schon gar nicht mehr am Leben. Aber diese Sehnsucht wurde weitergegeben, von Generation zu Generation, auch wenn die Menschen Israel und den Tempel und all das nie kennengelernt hatten, dennoch hatten sie diese Sehnsucht, zurückzukehren und als Volk Israel in der Heimat zu leben. Und es verging so viel Zeit, so viele Jahre und Jahrzehnte, dass immer mehr sich auch die Hoffnungslosigkeit breit machte. Man erinnerte sich an damals, an die Geschichten des Volkes Israels mit ihrem Gott. Der Auszug aus Ägypten, die Zeit in der Wüste, die ganzen Wunder, die ihre Vorfahren mit Gott erlebt haben. Und die Frage wurde immer größer: Wo ist dieser Gott denn jetzt? Wo war er in all den Jahrzehnten, wo sie jetzt im Exil ausharrten? Was ist mit Gottes Versprechen, sie wieder nach Hause, wieder nach Israel, nach Jerusalem zurückzuführen? Die Jahre vergehen, nichts passiert. Wo ist Gott? Können wir seinem Wort überhaupt trauen? Zweifel machen sich breit und beschäftigen die Menschen im Exil. Hält Gott sein Wort? Und nun tritt ein neuer Prophet auf. Ein neuer Prophet dort im Exil. Und dieser Mann, der spricht plötzlich ganz anders. Sondern er spricht davon, dass Gottes Volk getröstet werden soll. Diesen Worten mit dem Satz: Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Das heißt, gegen alle Hoffnungslosigkeit redet dieser Prophet von dem Gott, der sein Volk immer geliebt hat und der sein Volk immer aus dem Exil befreien und nach Hause führen wollte und der sein Versprechen nun wahr machen wird. Gott spricht durch den Propheten zu seinem Volk, und zwar entgegen all der Zweifel der Israeliten, gegen die Hoffnungslosigkeit und gegen den Vertrauensverlust. Und jetzt lese ich den Predigttext. Er steht beim Propheten Jesaja im 55. Kapitel, die Verse 8 bis 12a. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, spricht der Herr, und meine Wege sind nicht eure Wege. Denn wie der Himmel die Erde überragt, so sind auch meine Wege viel höher als eure Wege und meine Gedanken höher als eure Gedanken. Denkt an den Regen und den Schnee, sie fallen vom Himmel und bleiben nicht ohne Wirkung. Sie tränken die Erde und machen sie fruchtbar. Alles sprießt und wächst. So bekommt der Bauer wieder Samen für die nächste Aussaat und er hat genügend Brot zu essen. Genau so ist mein Wort. Es bleibt nicht ohne Wirkung, sondern erreicht, was ich will und führt das aus, was ich ihm aufgetragen habe. Ihr werdet voller Freude in die Freiheit hinausziehen und im Frieden geleitet werden. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, spricht der Herr, und meine Wege sind nicht eure Wege. Gott spricht hier gegen die Zweifel der Israeliten. Die Zweifel an Gottes Macht und die Zweifel an seiner Treue. Er macht deutlich, dass seine Gedanken und dass seine Wege viel, viel größer sind und viel weiter, als sich der Mensch das überhaupt vorstellen kann. Denn wie der Himmel die Erde überragt, so sind auch meine Wege viel höher als eure Wege und meine Gedanken höher als eure Gedanken. Und auch wenn die Israeliten ganz, ganz viel nicht verstanden haben, also sich vieles auch anders vorgestellt und gewünscht haben, so wie es gekommen ist, das war Gottes Plan. Und was in Zukunft kommen wird, das ist auch Gottes Plan. Und dazu gehört auch die Zeit im Exil, dazu gehört aber auch die Rückkehr in die Heimat. Das heißt, Gottes Pläne und Möglichkeiten gehen weit über die menschliche Vorstellungskraft hinaus. Damals und genauso auch heute noch. Denn auch heute verstehen wir vieles nicht. Klaus hat es auch in der Begrüßung gesagt. Ja, vieles verstehen wir einfach nicht. Das persönliche Wege oder auch Schicksale, die wir einfach nicht verstehen, die wir uns anders gewünscht hätten. Oder auch Geschehen und Katastrophen in dieser Welt, die wir nicht fassen können. Wir können Gottes Gedanken und seine Wege nicht überschauen. Die sind einfach viel größer als unser Denkvermögen. Unsere Gedanken sind flüchtig, sind wankelmütig. Also morgen sind unsere Gedanken häufig schon ganz anders, als sie heute sind. Und unsere Wege können wir nicht überschauen. Klar können wir Pläne machen, ja, einen 5-Jahres-Plan vielleicht, wie die nächsten 5 Jahre verlaufen sollen. Aber was wirklich passiert, das wissen wir nicht. Es kann einfach alles ganz anders laufen. Von einem Tag auf den anderen kann alles anders sein. Anders, als wir es geplant und uns gedacht haben. Bei Gott ist das aber anders. Seine Gedanken sind fest, seine Wege sind sicher. Er überschaut das ganze Weltgeschehen und er schaut bis in die fernste Zukunft. Er hat einen Plan und daran hält er fest, durch die ganze Zeit- und Weltgeschichte hindurch. Und manchmal ist es so, dass wir das erleben können. Vielleicht habt ihr das auch schon mal erlebt, dass wir manche Wege gehen mussten und nicht verstanden haben, aber im Rückblick haben wir plötzlich verstehen können, dass wir plötzlich gedacht haben, ach, deswegen. Und dann haben wir den Sinn erkannt. Aber ganz oft, muss man auch sagen, erkennen wir den Sinn überhaupt nicht. Ja, und können überhaupt nicht, uns nicht erklären, warum es so kommen muss. Und dann müssen wir akzeptieren, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, spricht der Herr, und meine Wege sind nicht eure Wege. Die Israeliten hatten von Gott ein großes Versprechen bekommen. Sie werden eines Tages zurückkehren, zurück in ihre Heimat. Das ist Gottes Plan und daran hält er fest, auch wenn die Israeliten angefangen haben, daran zu zweifeln. Aber Gott hat es gesagt, er hat sein Wort gegeben und Gottes Wort ist mächtig. Und er schreibt hier, er sagt hier über sein Wort, denkt an den Regen und den Schnee. Sie fallen vom Himmel und bleiben nicht ohne Wirkung. Sie tränken die Erde und machen sie fruchtbar. Alles sprießt und wächst. So bekommt der Bauer wieder Samen für die nächste Aussaat und er hat genügend Brot zu essen. Genau so ist mein Wort. Es bleibt nicht ohne Wirkung, sondern erreicht, was ich will und führt das aus, was ich ihm aufgetragen habe. Das Wort, das hier im Hebräischen für Wort steht, heißt Dabar. Und Dabar bedeutet nicht nur Wort, sondern auch Tat. Also es ist irgendwie beides, Wort und Tat gleichzeitig. Durch das Wort passiert etwas. Also Gottes Wort ist ein Tatwort oder es wird auch Kraftwort genannt. Ich finde, ganz deutlich wird das in der Schöpfungsgeschichte, wenn wir uns die durchlesen. Da steht es nämlich auch so, und Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Das heißt, in dem Moment, wo er es ausspricht, ist es auch passiert. Gott spricht und es passiert und nach entsteht durch sein Wort diese Welt mit allem, was auf dieser Welt lebt. Und der Psalm 33, den wir gerade in der Lesung von Edda gehört haben, da steht es auch. Denn wenn er spricht, so geschieht's. Und wenn er gebietet, so steht's da. Und im Neuen Testament zeigt uns Johannes, was aus Gottes Wort entsteht. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Das heißt, Gottes Wort wird lebendig in Jesus Christus. Und Gottes Wort wird sichtbar und erlebbar in Jesu Handeln und in seinem Reden. Und das heißt, wenn Gott spricht, dann passiert das. Auf sein Wort ist Verlass, er hält sein Wort. Auch wenn wir das nicht immer sehen können, weil seine Gedanken und seine Wege ganz anders sind als unsere und wir sie nicht überblicken können. Und Gott vergleicht sein Wort hier mit dem Regen. Regen, der die Erde wässert und fruchtbar macht. Und dadurch kann etwas wachsen und gedeihen, aber das braucht teilweise auch seine Zeit. Und mit Gottes Wort ist das auch so. Häufig ist es erstmal gar nicht zu sehen, was dieses Wort bewirkt. Manchmal brauchen wir auch Geduld, um das zu erkennen. Ich musste an Abraham denken. Abraham, der im hohen Alter von Gott eine Verheißung bekommt. Die Verheißung, das Versprechen, dass er einen Sohn bekommen wird. Und aus diesem Sohn wird ein großes Volk entstehen. Zunächst passierte aber gar nichts. Und die Jahre vergingen und Abraham und Sarah, die sowieso schon ziemlich alt waren, wurden noch älter und noch älter und noch älter und langsam begannen sie zu zweifeln, dass da überhaupt noch etwas möglich ist, dass tatsächlich sie noch ein Kind bekommen werden. Ich glaube, 15 Jahre waren es. Nach 15 Jahren war es soweit und Isaak wurde geboren. Gott hielt sein Versprechen und er ging seinen Weg weiter mit Abraham, mit Isaak, mit Jakob und mit dem ganzen Volk Israel. Sein Bund blieb bestehen. Das heißt, Gott sagt etwas und es tritt ein, manchmal auch viel später. Wann und wie etwas passiert, das liegt ganz allein in seiner Hand. Aber seine Verheißungen werden wahr. Und so sagt Gott durch den Propheten, mein Wort bleibt nicht ohne Wirkung, sondern erreicht, was ich will. Und führt das aus, was ich ihm aufgetragen habe. Die Israeliten damals haben erlebt, dass Gott Wort gehalten hat. Ihr werdet voller Freude in die Freiheit hinausziehen und im Frieden geleitet werden. Das durften sie erleben. Irgendwann war der Tag gekommen, da durften sie aus dem Exil ausziehen. Und Gott führte sie zurück in ihre Heimat, wo sie die Häuser und auch den Tempel nach und nach wieder aufgebaut haben. Gottes Verheißung wurde wahr, sein Versprechen, das hat er gehalten. Gott ist treu. Gott ist treu, er hält sein Wort. Er hält an den Menschen fest, was auch immer passiert. Und wenn Menschen untreu werden und an Gott und an seinem Wort zweifeln, dann bleibt Gott trotzdem treu. Er verlässt die Menschen nicht und er hält trotzdem an ihnen fest. Die Geschichten in der Bibel, die zeugen immer wieder davon. Gerade die Geschichte Gottes mit seinem Volk Israel durch all diese Geschichten, durch all die Zeiten hindurch, ist die Treue Gottes immer wieder erkennbar. Und die Bibel ist voll auch mit Worten, mit Versen, die genau das bezeugen, die Treue Gottes. Ein paar Beispiele habe ich rausgesucht. Nochmal Psalm 33, zur Lesung. Denn des Herrn Wort ist wahrhaftig und was er zusagt, das hält er gewiss. In den Klageliedern steht, Gottes Treue ist groß. Im 4. Buch Mose, aber auch im Hebräerbrief heißt es, dass Gott nicht lügen kann. Gott kann nicht lügen. Das, was er sagt, ist die Wahrheit und das wird passieren. Im 5. Buch Mose stehen die Sätze, erkennt deshalb, dass der Herr, euer Gott, der wahre Gott ist. Er ist ein treuer Gott und hält seinen Bund. Die ihn lieben und seine Gebote befolgen, erfahren seine Güte noch in 1000 Generationen. Was für ein Zuspruch, noch in 1000 Generationen. Paulus schreibt im 1. Brief an die Korinther, Gott ist treu. Er hat euch berufen zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. Und in dem 2. Brief an den Thessalonicher schreibt er, aber der Herr ist treu, er wird euch stärken und euch vor dem Bösen bewahren. Es gäbe noch viele, viele Verse mehr. Gott ist treu. Das Volk Israel durfte das erleben, in all den biblischen Geschichten und weit darüber hinaus. Gott hat an seinem Volk festgehalten und er hat sein Versprechen erfüllt. Und auch wir haben Verheißungen bekommen. Verheißungen von Gottes Sohn, von Jesus Christus. Verheißungen, die uns ganz, ganz direkt angehen. Als Christen haben wir diese Verheißung bekommen. Und Verheißungen, Versprechen, die uns Mut und Trost und Hoffnung geben können, aber auch neue Kraft, weil wir darauf vertrauen dürfen, dass Gott seine Versprechen hält, weil sein Wort gilt, weil Gott treu ist. Und auch hier ein paar Beispiele dieser wunderbaren Versprechen, die Gott gibt. Jesus sagt im Matthäus-Evangelium, bittet, so wird euch gegeben, sucht, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Am Ende des Matthäus-Evangeliums, kurz bevor Jesus in den Himmel fährt, sagt er, ich bin bei euch jeden Tag bis ans Ende dieser Welt. Im Johannes-Evangelium im 11. Kapitel sagt Jesus, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird nicht sterben, sondern wird das ewige Leben haben. Und im 1. Johannes steht, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Und noch ein letzter Vers aus der Offenbarung, da sagt Jesus, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen. In dieser Hoffnung dürfen wir leben. In dem Vertrauen darauf, dass Gott sein Wort wahr macht. Und zwar jetzt und auch in Ewigkeit. In dem Vertrauen darauf, dass Gott treu ist. Auch wenn seine Wege anders sein mögen, als ich es mir vielleicht gedacht habe oder mir vorgestellt habe. Dass seine Gedanken anders sind als meine Gedanken. Auch wenn das ganz persönliche Leid vielleicht wirklich gerade so groß ist und so schmerzt. Auch wenn man vielleicht seit Jahren schon für etwas betet, was einfach nicht eintritt. Auch wenn das Leid in dieser Welt, der Blick in dieser Welt einen zu übermannen droht und dieser Weltschmerz immer größer wird. Ich darf mich daran festhalten, jeder von uns darf sich daran festhalten, Gott ist treu, ganz egal, was auch kommen mag, Gott ist treu. Er ist da, an unserer Seite, an jedem einzelnen Tag. Er hört unser Bitten und er hört unser Flehen und er begleitet uns in guten und in schlechten Zeiten und er trägt uns durch das Leid hindurch. Wo Menschen uns vielleicht alleine lassen, Menschen uns enttäuschen, bleibt Gott an unserer Seite. Und sollten wir ihn loslassen, hält er trotzdem noch an uns fest. Und Gott hält Wunderbares für uns bereit, wenn er eines Tages alles neu und alles gut machen wird. Auch darauf dürfen wir vertrauen. Es sind wunderbare Versprechen, die wir als Christen bekommen. Aus denen können wir Kraft und Lebensmut ziehen, weil wir nämlich wissen, dass Gott Wort hält, weil Gott treu ist. Amen.